Jesus war in den Händen der römischen Soldaten. Die Römer bezeichneten ihre Feinde als Barbaren. Für die Barbaren reichte ein Wort, Römer. Mal ehrlich, wenn wir heute das Wort Römer hören, dann denken wir eher ans Kolosseum und an den Triumphbogen, mehr an beeindruckende Bauwerke als an Gewalt. Und wer viel Asterix und Obelix gelesen hat, der hält vielleicht die römischen Soldaten noch für einen Haufen tölpelhafter Männer, die ab und zu von den Galliern verdroschen werden. Aber die Römer waren die beherrschende Weltmacht der damaligen Welt, als Jesus lebte. Und für die Römer lag Jerusalem und Israel in ihrem Großreich hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, abseits ihrer Handelsrouten, in einer Provinz, die sie ihrer eigenen Verwaltung überließen. Solange Steuern gezahlt wurden und kein Aufruhr in Sicht war, ließen sie Judäa ihren Feinden. Am 5. April 30 nach Christus, unserer Zeitrechnung, 3 Tage nach seinem Einzug in Jerusalem, provoziert Jesus im Tempel einen Aufruhr. Ausgerechnet kurz vor dem höchsten jüdischen Feiertag. Jesus steigt im Strom der Pilger auf den Tempelplatz und stößt dort die Tische der Händler um und der Münzwechsler. Die Händler waren religiös angestellt. Sie halfen beim Kult. Jesus machte sich den Hohepriester Kaiaphas zum Todfeind. Und will Pilatus seine Macht sichern, dann bleibt ihm fast nichts anderes übrig, als Jesus des Aufruhrs und des schweren Landfriedensbruchs schuldig zu sprechen. Pilatus war beim Volk Israel verhasst. Er hatte aus dem Tempelschatz eine große Wasseranlage bauen lassen und vieles mehr, was sie provozierte. Mit der Todesstrafe für Jesus konnte er zu seinem eigenen Vorteil die Gunst beim jüdischen Volk verbessern. Gelitten unter Pontius Pilatus, daran erinnern Christen jedes Mal weltweit, wenn sie das Glaubensbekenntnis sprechen. Jesus hat unter den römischen Soldaten gelitten. Jesus ist in den Händen römischer Soldaten und er muss unter ihnen leiden. Römische Soldaten ziehen ihm einen Purpurmantel an und setzen ihm eine Dornenkrone auf und verspotten ihn, indem sie höhnisch zu ihm sprechen: Heil dir, König der Juden! Sie schlagen Jesus, dann ziehen sie ihm seine Kleider wieder an. Römische Soldaten zwingen Simon von Kyrene, den Querbalken des Kreuzes von Jesus zu tragen. Und dann am Kreuz bieten Soldaten Jesus großzügig etwas zu trinken an. Aber es ist gemein und hinterhältig, denn es ist Wein mit Galle vermischt. Jesus weigert sich zu trinken. Merkwürdigerweise schildert keiner der Evangelisten den Vorgang der Kreuzigung. Anders als moderne Passionsfilme hat keiner der Evangelisten ein Interesse daran, die Grausamkeit des Annagelns und Anbindens und des langsamen Erstickungstodes, der Atemnot und der Schmerzen zu beschreiben. Im Matthäusevangelium steht ganz schlicht: Nachdem sie ihn aber gekreuzigt hatten. Nachdem sie ihn aber gekreuzigt hatten, stand nach römischem Recht den Soldaten die Kleidung des Hingerichteten zu und so warfen sie das Los über die Kleidung von Jesus. Und dann sitzen die Soldaten beim Kreuz, um Jesus zu bewachen. Rund um das Kreuz sind mehrere römische Soldaten, welche die Todeskandidaten bewachen. Und über Jesus bringen sie noch die Inschrift an, Inri, Jesus Nazarenum Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Jesus ist in den Händen der weltlichen Macht. Jesus wird als Mensch vielen Menschen gleich, die in den Jahrhunderten vor ihm und nach ihm politischer Macht ausgeliefert sind. Als schuldige und unschuldige Verbrecher gedemütigt, gefoltert, sogar hingerichtet werden. Der Wunsch nach Rache, nach Vergeltung, der Wunsch nach dem Tod ist uns Menschen nicht fremd. Und dazu kommt noch, dass die Römer den Kaiser fast gottgleich verehren und viele Götter und Göttinnen gut stimmen wollen in unzähligen Tempeln und Kultarten. Jesus war in den Händen politischer Macht und er wurde verspottet von allen Seiten. Ja, verspottet von allen Seiten. In der Lesung haben wir das eben eindrücklich gehört. Die römischen Soldaten machten vor der Kreuzigung den Anfang mit dem Hohn und Spott auf Jesus. Und es erfüllt sich dann, was im Psalm 22, Vers 8 der Beter betet. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Und als dann Jesus am Kreuz hängt, sind es drei Gruppen von Menschen, die seinen Tod nicht verstehen können, sondern nur verhöhnen. Leute, die vorübergehen, schütteln verständnislos und entrüstet den Kopf und sprechen zu Jesus: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn ab in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, steig herab vom Kreuz. Matthäus 27, Vers 39. Und die religiösen Führer seiner Zeit, hohe Priester, Schriftgelehrte, Älteste, spotten über Jesus. Sie reden ihn nicht direkt an, sondern über ihn mit derselben Botschaft. Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er vom Kreuz. Dann wollen wir an ihn glauben. Vers 42. Und neben Jesus hängen zwei Verbrecher, beide schuldig. Und Matthäus berichtet, dass sie beide Jesus verspotten und verschmähen auf dieselbe Weise. Jesus wird von allen Seiten verspottet. Was wird von den Schaulustigen, den Religiösen und den Verbrechern erwartet? Wenn einer meint, göttlich zu sein, wenn einer meint, der Sohn Gottes zu sein, dann müsse er doch stark sein. Dann dürfte er doch nicht leiden. Dann muss er doch herabsteigen können vom Kreuz. Dann muss er doch heldenhaft sein, siegreich, mächtig erscheinen und nicht gedemütigt, gefoltert, angeschlagen. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann hilf dir selbst. Am letzten Samstagnachmittag durfte ich in Ephesus sein und die Römer haben dort viele Tempel und für ihre Kaiser und manche für Götter und Göttinnen aufgestellt, für die Göttin Artemis und andere. Und die Kaiser standen für Stärke und Macht und Unbesiegbarkeit. Und die Göttinnen und Götter für Fruchtbarkeit, für Wohlstand, für Reichtum. Eine ganze Stadt voller kleiner und großer Tempel, die angebetet wird, was den Menschen gefällt. Und so sehr haben wir Menschen uns nicht verändert. Wir beten eher die Stärke an als die Schwäche. Angebetet wird Stärke, Macht und scheinbare Unbesiegbarkeit. Und mit diesem Image kann man sogar Menschen in den Tod schicken. Beispielsweise für die große Erzählung von einem Großreich Russlands werden aktuell 470.000 junge russische Soldaten in den Krieg in die Ukraine geschickt. Beispielsweise werden überwältigend große Statuen von Herrschern aufgestellt, auch in Ländern, in denen Menschen unter Hunger leiden, wie in Nordkorea. Oder in Menschen, wo Meinungsfreiheit unterdrückt wird, wie in China, stehen kolossale Statuen der Herrschenden. Wie kann Jesus, der Gekreuzigte, den Sohn Gottes verkörpern? Dieser Anblick ist völlig unverständlich nach menschlichen Maßstäben. Der alte Prophet Jesaja sagt es in seinem Gottesknechtslied so: Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Und tatsächlich kann niemand, kein Augenzeuge und heute kein Leser der Passionstexte sehen, von außen, was im Verborgenen geschieht. Der Anblick ist finster. Der Bericht vom Tod Jesu erreicht im Matthäusevangelium dann seinen Höhepunkt. In totaler Dunkelheit. Von Gott verlassen, ein erschütterndes Beben. In der sechsten Stunde, wenn eigentlich die Mittagssonne am höchsten steht, kommt Finsternis über die ganze Erde. Diese Finsternis ist ausweglos, total. 3 Stunden lang, der Kosmos hält den Atem an. Und Jesus schreit aus der Finsternis heraus, am Ende von 3 Stunden. Eli, Eli, Lama Sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus erleidet in diesem Moment die Not der Gottverlassenheit. Aber auch in dieser Not wendet er sich an Gott. Er betet die Worte vom Psalm 22 in der Verlassenheit zu seinem himmlischen Vater. Einige vermutlich jüdische Helfer vermuten, er würde nach Elia rufen. Der könnte ihm ja zur Hilfe kommen, aber auch Elia kommt nicht, um zu helfen. Jesus stirbt von Gott und Menschen verlassen. In dieser Dunkelheit stirbt er. Und so steht ganz schlicht in Matthäus 27, Vers 50. Aber Jesus schrie abermals laut auf und verschied. Und wer heute auch immer an einem Ort oder in einer Situation ist, die ausweglos ist, hoffnungslos, einsam, dunkel, dem möchte ich sagen, Jesus war schon an diesem Ort. Und wer angesichts von Schmerzen und Leid oder Ungerechtigkeit fragt, wo ist Gott? Dem möchte ich sagen, Jesus war und ist schon an diesem Ort. Im letzten Jahr haben wir an Karfreitag besonders bedacht, was es bedeutet, dass in diesem Moment der Tempel im Vorhang zerreißt. Dass die Trennung zwischen Gott und Mensch aufgehoben wird. Dass im Moment der Kreuzigung etwas geschieht, was menschliche Augen nicht sehen können, sondern in der sichtbaren und unsichtbaren Welt gilt. Nämlich, dass Jesus alles Trennende zwischen Gott und Mensch erleidet und dass er stellvertretend für uns stirbt und dass er die Schuld auf sich nimmt. Und die Erde bebt. Was am Kreuz geschieht, ist erschütternd. Es bringt die Grundfesten und die Grundordnung der Welt zum Beben, äußerlich und sichtbar und hintergründig. Und vor diesem Hintergrund der römischen Soldaten, des Spottes und der letzten Worte Jesu hören wir ein ganz überraschendes Bekenntnis. Das überraschende Bekenntnis des Hauptmanns. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der erste Mensch, der nach dem Tod erkennt, welche Bedeutung Jesus hat, ist ausgerechnet ein römischer Hauptmann, ein Centurio, der eine Hundertschaft befehlt. Er hatte das Recht, Soldaten auszuzeichnen und zu bestrafen. Er hatte einen höheren Sold als die anderen, wahrscheinlich 20-fach mehr als der eines Legionärs. Eine herausgabende Uniform machte ihn erkennbar. Dieser Soldat sagt, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. In der Tradition wird der Hauptmann Abenada genannt. Abenada erkennt vielleicht, dass Gottes Antlitz nicht im versteinerten Lächeln eines Siegers zu erkennen ist, sondern dass Gottes Angesicht erkennbar ist im gekreuzigten Christus. Aber Nada erkennt vielleicht, dass der Gekreuzigte nicht Hohn und Spott verdient hätte und dass er nicht unfreiwillig Ohnmacht erleidet, sondern dass er freiwillig sich hat kreuzigen lassen für uns Menschen. Aber Nada erkennt vielleicht, dass Gott nicht aus Rache gehandelt hat an einem Verbrecher, sondern aus Liebe seinen Sohn verschenkt. Was erkennst du am Gekreuzigten für dich? Was siehst du? Am Kreuz erfüllen sich die Worte von Jesaja 53. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir behielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und vielleicht ist Abenada nach seinem Bekenntnis Christ geworden. Ein Nachfolger Jesu. Vielleicht konnte er beten, so wie ich jetzt beten möchte. Mein Gott, warum? In deinem Wort am Kreuz, Herr, in deinem trostlosen Sterben, erkenne ich die vielen dunklen und trostlosen Worte, die mir fast täglich zu Ohren kommen. Mein Gott, warum? In deinem Wort am Kreuz höre ich die Klagen, die mich nicht loslassen, die Schreie von Menschen aus aller Welt, Schreie nach Frieden, nach einem Ende der Gewalt, Schreie nach Brot und nach Wasser, nach Gerechtigkeit und Freiheit. mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du nimmst mir meine Verlassenheit. Du stirbst auch für mich, damit ich lebe, damit ich niemals mehr, auch nicht in meinem Sterben, ganz und gar verlassen bin. Ich bitte um ein Erdbeben, um eines in mir. Bring meines Herzens Boden zum Erzittern. Stoß um, lass fallen, reiß nieder. Lass mein Bild von dir Risse bekommen und vor meinen Augen zerbröseln, damit weg ist, was ich mir bloß ausgemalt habe, sodass ich aufs Neue suche, dein Wesen, dein Gesicht. Wachse, guter Gott, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meinem Sinn. Wachse in mir in deiner Zugewandtheit, deiner Milde, in deiner Liebe, in deiner Vergebung, in all dem, was du wirklich bist. Amen.